Lassen Sie uns erstmal über die Dimension sprechen. Wie häufig spielt denn dieser Standortfaktor Wohnkosten am Ende eine entscheidende Rolle, ob jemand einen Job antritt oder nicht?
Also empirische Untersuchungen dazu, wie oft das eine Rolle spielt, gibt es eigentlich so nicht. Wir sehen es nur im täglichen Leben, dass man doch im eigenen Umfeld, wenn man mit den Leuten spricht, sagen, ja, gerade bei Studierenden sieht man es sehr oft, dass sie sagen, ich habe mich entschieden, dann doch nicht in Berlin zu studieren, sondern gehe nach Leipzig, weil ich glaube, die Wohnungssituation ist da besser. Und genauso gibt es das auch im Arbeitsleben, dass wir erleben, dass uns Unternehmen ansprechen und sagen, wo gibt es denn eigentlich noch freie Wohnungen? Weil wir würden gerne Mitarbeiter in die großen Städte ziehen, sehen aber nicht, wo die unterkommen.
Nun kann ich mir das gut vorstellen in München, Berlin oder auch Stuttgart. Und Sie haben es eben gesagt, man kennt das so aus seinem Umfeld. Und ich kenne auch ein Beispiel von Familien, die mit gut bezahlten Jobs in Vororte ziehen mussten, weil es in der Stadt, wo ihre Eltern gewohnt haben, einfach zu teuer geworden war. Aber trifft das auch kleinere Städte?
Wir sehen zumindest, dass die Mietenentwicklung, die zunächst auf Ballungszentren konzentriert waren, dass die Mieten da sehr hoch gestiegen sind und dass es immer weniger Leerstand gibt, dass es inzwischen auf die sogenannten B-Städte, also auf die mittleren Ballungszentren, sich ausgeweitet hat und dass das zunehmend dort auch zum Problem wird. Natürlich sind dort die Fahrwege nicht ganz so weit wie in den großen Ballungszentren. Das heißt, da ist dann schon eher mal ein Ausweichen ins nähere Umland möglich. Aber wenn wir uns die Mietenentwicklung ansehen in den B-Städten, dann sehen wir dort eine ähnliche Entwicklung, die dazu führt, dass immer mehr Geld aufgebracht werden muss für die Miete, damit auch immer mehr Lohn notwendig wird und die Knappheiten zunehmen.
Wenn jetzt also auch schon B-Städte, die im Umfeld von größeren Städten liegen, also wie zum Beispiel Potsdam bei Berlin, unter diesem angespannten Mietmarkt leiden, was machen die denn, sowohl die Firmen als auch die Menschen, die dort wohnen müssen, berufsbedingt, um diese Situation zu entspannen?
Also den einen Vorschlag, den wir vor allen Dingen sehen, ist, dass die Betriebe und Unternehmen sich Gedanken machen müssen, die Mitarbeiter dabei zu unterstützen, bezahlbaren Wohnraum zu bekommen. Und da ist es natürlich am einfachsten, wenn sie selber investieren in Wohnraum, in Wohnungen oder eben Partnerschaften eingehen mit Wohnungsunternehmen und sagen, wir haben einen Bedarf, so und so viele Mitarbeiter wollen wir demnächst einstellen. Habt ihr freie Wohnungen, habt ihr Neubauprojekte, von denen ihr sagen könnt, diese Wohnungen, die würden wir euch zur Verfügung stellen mit sogenannten Belegungsbindungen, dass ihr mal sagen könnt, wer darin wohnt. Oder gibt es Projekte, in denen wir Wohnungen kaufen können, die wir dann in eigenen Bestand nehmen und selber verwalten. Wir haben ja in Berlin das große Beispiel mit Drönheide, mit Tesla, die da einen unheimlichen Mitarbeiterbedarf und einen Zuzugsbedarf haben und unheimliche Probleme haben, in der Nähe ausreichend Wohnraum für die Mitarbeiter zu finden, weil eben die Neubaugebiete begrenzt sind, weil die Preise auch hoch sind. Und da hilft es auch nicht, dass dann irgendwie in Berlin irgendwas frei wird, sondern das muss eben in der Nähe des Standortes passieren.
Das ist natürlich irgendwie ganz interessant, dass eine alte Idee damit eigentlich wiedergeboren wird. Ich meine, man kennt das noch aus manchen Städten. Das ist die alte Eisenbahnersiedlung oder das sind die alten Werkswohnungen. Im Endeffekt kommen wir ein Stück weit wieder gerade in solchen Gegenden offenbar dahin, oder?
Ja, und vor allen Dingen hatte das ja mal angefangen, weil man gesagt hat, man findet keinen adäquaten, nicht nur bezahlbaren, sondern von den Standards auch her vernünftigen Wohnraum für die Mitarbeiter. Man hat gesagt, nee, wir haben ein gewisses Lohngefüge und wir haben gewisse Ansprüche der Mitarbeiter und die können sich am normalen Wohnraum nicht versorgen. Und dann hat man Standards gesetzt und dann waren das sehr beliebte Wohnungen. Heutzutage haben wir mit den Standards nicht so wirklich das Problem. Die Standards sind eher auch viel zu hoch und deswegen wird auch viel, viel zu teuer gebaut. Das ist natürlich, je näher Investor und Nutzer zusammenrücken, desto zielgenauer können sie sein. Und diese Zielgenauigkeit kann dann auch dazu führen, dass eben Wohnen günstiger wird, als wenn man sich am freien Markt bedienen muss.
Das ist interessant, weil es eine privatwirtschaftliche Lösung für ein Problem ist, das natürlich auch der Staat angehen will. Und die Bundesregierung hatte zu Beginn ihrer Amtszeit mal versprochen, jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen in Deutschland errichten zu lassen. Kann die Politik das überhaupt noch halten, was sie da versprochen hat? Und ist es sinnvoll?
Also die Zielzahl von 400.000 Wohneinheiten halten wir grundsätzlich für sinnvoll. Und vor allen Dingen halten wir auch für sinnvoll, dass die Politik nicht nur quantitative Zahl 400.000 Wohnungen benannt hat, sondern auch gesagt, 100.000 Wohnungen davon sollen Sozialwohnungen sein. Weil wir immer wieder feststellen, dass die Wohnungen im oberen Preissegment möglicherweise für Nachzieheffekte und so weiter sorgen, aber für das Problem, dass es Bevölkerungsschichten gibt, die nur sehr schwer am Wohnungsmarkt, am freien Wohnungsmarkt sich bedienen können. Vor dem Hintergrund ist es wichtig, dass man auch eine qualitative Zielzahl nennt. Und deswegen sind diese 100.000 Sozialwohnungen vielleicht noch viel wichtiger als die 400.000 insgesamt. Wir müssen aber leider feststellen, dass die Bundesregierung diese Zielzahl oder der Koalitionsvertrag diese Zielzahl genannt hat, aber nicht wirklich ein Mittel in den Raum gestellt hat, von dem die Branche sagt, ja, das kann dazu führen. Weil wir waren vorher bei 300.000 Wohneinheiten vor dieser Legislaturperiode, die jährlich fertiggestellt wurden. Und die Branche ächzte schon sehr, um diese 300.000 Wohnungen zu schaffen. Und das um ein Drittel zu steigern, hätte ja eigentlich bedurft, dass man ein besonderes Instrument, besondere Förderung, besonders viel Ausweisung von Bauland oder andere besondere Anreize schafft, dass das passiert. Und die haben wir gar nicht gesehen. Vielmehr in dem Augenblick, als die Zinsen anstiegen, war man ein bisschen ratlos. Insofern ist es nicht ganz verwunderlich, dass wir heute eher in Richtung 250, wenn nicht sogar 200.000 Wohneinheiten uns bewegen, anstatt auf die 400.000.
Sie vertreten ja eine berufsständische Vereinigung, die verschiedene Interessen im Blick haben will. Nur mag das ja manche Menschen erstaunt haben, dass eben nicht eine staatliche, sondern eine private Initiative manchmal eher zum Ziel führt, tatsächlich mehr bezahlbaren Wohnraum für eine bestimmte Gruppe zu schaffen. Wenn wir jetzt auf die Interessen schauen von Mietern und Vermietern, die werden ja oft so diametral entgegengesetzt dargestellt. Ist es vielleicht auch da so, dass es eigentlich sogar eine Art Common Ground, also sprich ein gemeinsames Interesse im Markt gibt?
Ich glaube, an einem stabilen Immobilien- und Wohnungsmarkt haben beide Interessen. Wenn das ein ausgeglichener Wohnungsmarkt sorgt dafür, dass der Investor seine Rendite bekommt, die im normalen Bereich ist, und dass der Mieter eine Wohnung bekommt zu einem angemessenen Preis. Und diese Goldgräberstimmungszeiten, die wir in den letzten Jahren hatten, wo jeder meinte, er könne Wohnungsbau machen, weil man zu jedem Preis alles an den Markt bekommt, ist wahnsinnig schlecht für die Leute, die das professionelle, das Geschäft machen, weil einfach die Preise, gerade die Grundstückspreise, so in die Höhe gehen, dass die Investitionen immer risikoreicher werden. Ja, und für den Mieter ist es schlecht, weil er kein angemessenes Produkt bekommt. Insofern ist an einem ausgeglichenen Wohnungsmarkt, haben diejenigen, die professionell und langfristig investieren, beide die gleichen Interessen. Es gibt allerdings auch Investoren, die sehr kurzfristig, und die dürfen den Markt nicht beherrschen.
Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD-Audiothek abonnieren.